Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören das Wort Gottes, 2. Mose 5, Vers 1 bis und mit Kapitel 6, Vers 9. 2. Mose, Kapitel 5, Vers 1. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zu dem Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israels: Lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Der Pharao antwortete: Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht, und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Und sie sprachen: Der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Wir wollen 3 Tagereisen weit in die Wüste ziehen, um den Herrn, unseren Gott, Opfer darzubringen, damit er uns nicht mit der Pest oder mit dem Schwert schlägt. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen: Mose und Aaron, warum zieht ihr das Volk von ihren Pflichten ab? Geht hin an eure Lasten! Weiter sprach der Pharao: Siehe, es ist schon zu viel Volk im Land. Und ihr wollt sie noch von ihren Lasten ausruhen und feiern lassen? Und der Pharao gab an denselben Tag den Treibern des Volkes und seinen Aufsehern Befehl und sprach: Ihr sollt dem Volk kein Stroh mehr geben zum Ziegelstreichen wie gestern und vorgestern. Lasst sie selbst hingehen und sich Stroh zusammensuchen. Ihr sollt ihnen aber dennoch die bestimmte Anzahl Ziegel auferlegen, die sie gestern und vorgestern gemacht haben, und davon nichts nachlassen. Denn sie sind faul. Darum schreien sie und sprechen: Wir wollen hingehen und unserem Gott Opfer darbringen. Schwer soll die Arbeit auf den Leuten lasten, so dass sie damit zu schaffen haben und nicht auf trügerische Worte achten. Da gingen die Treiber des Volkes und seine Aufseher hinaus, redeten mit dem Volk und sprachen: So spricht der Pharao: Ich gebe euch kein Stroh mehr. Geht ihr selbst hin, holt euch Stroh, wo ihr es findet, aber von eurem Tagewerk wird euch nichts erlassen. Da zerstreute sich das Volk im ganzen Land Ägypten, um Stoppeln zu sammeln, damit sie gehacktes Stroh hätten. Und die Treiber trieben sie an und sprachen: Erfüllt euer bestimmtes Tagewerk wie zuvor, als ihr noch Stroh hattet. Und die Aufseher der Kinder Israels, welche die Treiber des Pharao über sie gesetzt hatten, wurden geschlagen, und es wurde zu ihnen gesagt: Warum habt ihr weder heute noch gestern euer Maß an Ziegeln erfüllt wie zuvor? Da gingen die Aufseher der Kinder Israels hinein und schrien zu dem Pharao und sprachen: Warum behandelst du deine Knechte so? Man gibt deinen Knechten kein Stroh und spricht zu uns: Mach die Ziegel, und siehe, deine Knechte werden geschlagen, dein Volk versündigt sich. Er aber sprach: Ihr seid faul, faul seid ihr. Darum sprecht ihr: Wir wollen hingehen und dem Herrn Opfer darbringen. So geht nun hin, arbeitet. Stroh soll man euch nicht geben, aber die bestimmte Anzahl Ziegel sollt ihr liefern. Da sahen die Aufseher der Kinder Israels, dass es mit ihnen schlimm stand, weil man sagte: Ihr sollt nichts nachlassen von der Zahl der Ziegel, die ihr täglich zu liefern habt. Und als sie von dem Pharao hinausgingen, trafen sie Mose und Aaron an, die dort standen und auf sie warteten. Da sprachen sie zu ihnen: Der Herr sehe auf euch und richte es, dass ihr uns verhasst gemacht habt vor dem Pharao und seinen Knechten und ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, um uns zu töten. Da wandte sich Mose an den Herrn und sprach: Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hineingegangen bin zum Pharao, um in deinem Namen zu reden, hat er dieses Volk schlecht behandelt, und du hast dein Volk gar nicht errettet. Da sprach der Herr zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will. Denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen, und durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus dem, seinem Land treiben. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin der Herr. Ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land Kanaan geben will, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen, und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israels: Ich bin der Herr, und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein, und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Und ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaac und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Und Mose sagte dies zu den Kindern Israels, sie aber hörten nicht auf ihn vor Missmut und harter Arbeit. Liebe Geschwister, kennen Sie solche Selbstgespräche wie diese? Ich sollte immer jugendlich daherkommen. Alle Fenster müssen wöchentlich geputzt sein. Mein Wagen muss jedes Jahr erneuert werden. Ich muss unbedingt auf dem neuesten Stand bezüglich Filmprogramm sein. Die Einladungskarte muss top geschaltet sein. Man heiratet schließlich nur einmal. Ich darf in der Prüfung nicht versagen. Ich muss in diesem Projekt ein Top-Ergebnis abliefern. In all diesen Beispielen geht es um selbstgewählte Erwartungen. Perfektionismus, sagte der erste deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer, ist ein Hauptübel unserer Zeit. Und ich glaube, er hat recht. Ein untergründiger Anspruch lautet: Ich habe ein störungsfreies Leben zugute. Ein Leben, das meinen Erwartungen entspricht. Perfektionismus lässt sich gut tarnen, nämlich als Anspruch auf Qualität, als gute Absicht, als ein bisschen Ungeduld, als Kreativität oder einfach als notwendiger persönlicher Freiraum. Heute sind wir uns gewöhnt, in psychologischen Kategorien zu denken, wenn wir dieses Wort Perfektionismus hören. Heute bedenken wir die geistliche Wurzel und bringen es mit der Geschichte des Auszugs von Israel aus Ägypten in Zusammenhang. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie komme ich vom Thema Perfektionismus zur Geschichte vom Auszug Israels aus Ägypten. Hierzu ist ein Blick in die Heilsgeschichte angebracht. Paulus vollzieht einen ähnlichen Sprung im Neuen Testament. Er bringt nämlich die Geschichte Israels in der Wüste direkt mit dem Geschehen der Gemeinde in Korinth in Zusammenhang und sagt dazu: Alle jene Dinge sind uns zum Vorbild widerfahren, und das später sagt er, diese Beispiele dienen uns zur Warnung. Doch damit nicht genug. Werfen Sie mit mir einen Blick in das Alte Testament. Wo wird auf die Auszugsgeschichte zurückgegriffen? Ich war ganz beeindruckt, als ich das verfolgt habe. Der Auszug aus Ägypten wurde bereits während der Wüstenreise zum Symbol. Sehen wir uns die Einleitungsformel zu den 10 Geboten an. Wie beginnen die 10 Gebote? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Haus der Knechtschaft. Oder als Mose im 5. Buch die Geschichte der Wüste an sich vorbeiziehen lässt und das Volk auf den Einzug ins Land vorbereitet, erinnert sie sich über 40 Mal an den Auszug aus Ägypten. Er unterspricht sich an einigen Stellen, um zu mahnen, denkt daran, dass ihr Sklaven in Ägypten gewesen seid. Diese Vergangenheit sollte nie aus dem Bewusstsein des Volkes herausgehen. Doch damit nicht genug. Ungefähr 10 Psalmen greifen den Auszug aus Ägypten auf. Sie betonen, dass Gott mit mächtiger Hand sein Volk aus der Sklaverei herausführte. Zum Beispiel Psalm 81. Doch auch damit nicht genug. Auch die Propheten verwenden die Geschichte des Auszugs und wenden sie auf den geistlich desolaten Zustand des Volkes an. Hosea zum Beispiel kündigte an, dass Gott sein Volk wie damals nach Ägypten führen, also in die Wüste führen würde, wie an den Tag, als er sie aus Ägypten führte, Hosea 2. Israel suchte sich an Ägypten damals wirklich anzulehnen, weshalb der Prophet davon spricht, dass er es wieder nach Ägypten zurückführen möchte. Sie merken, das historische Ereignis des Auszugs aus Ägypten diente in der Entfaltung der Heilsgeschichte als Sinnbild für die Erlösung von Gottes Volk. Ja, und ich komme jetzt auf diese Geschichte. Und zwar beginnt die Geschichte eigentlich schon viel früher. Ich möchte Sie gerne darauf hinweisen und Sie bitten, mal 1. Mose 15, Vers 13 aufzuschlagen. Mit mir zu lesen. 1. Mose 15, Vers 13 wird bereits 400 Jahre früher beim Bundesschluss Gottes mit Abraham und der Ankündigung, dass ein Sohn Nachkommen erhalten wird, einer weiteren Ankündigung, wird gesagt, 1. Mose 15, Vers 13, da sprach er zu Abraham, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Das wird also bereits als geplante Etappe in Gottes geplante Etappe angekündigt. Wenn Sie mit mir weitergehen durchs erste Buch Moses zur Geschichte von Josef, dann wird deutlich, dass die Patriarchen nicht aus eigener Initiative nach Ägypten übersiedelten. Ja, die Brüder haben Josef ja aus Neid dorthin verkauft, doch Josef blickt später zurück und sagt ihnen, dass nicht sie ihn nach Ägypten geschickt hätten, sondern dass Gott ihn zum Erhalt seiner Familie vorausgesandt hatte. 1. Mose 45. Sie kennen die Geschichte Josefs. Josef genoss durch die Traumdeutung das Vertrauen des Pharao und bewahrte das Land mit einem genialen Versorgungsplan vor der Hungersnot. Doch beachten Sie die Zwischentöne in der Geschichte Josefs. Es wird schon angedeutet, dass der Aufenthalt in der besten Provinz Goschen nicht auf Dauer gut gehen würde. Es steht nämlich, dass die Ägypter die Kleinviehzüchter verachteten. Sie wollten nicht mit ihnen zusammen essen und es steht in Kapitel 47, dass die Viehhirten den Ägyptern ein Gräuel waren. Das Ghetto in der fruchtbaren Region Goschen wurde zur Bedrohung der einheimischen Ägypter. Und so beginnt das zweite Buch Mose. Sie merken, es ist mir wichtig, dass wir auch die biblischen Texte im Zusammenhang und im Verlauf der Heilsgeschichte betrachten. Und das möchte ich gerne machen, bevor ich dann 5 Anwendungen mache auf das Thema des Perfektionismus. Das zweite Buch Mose beginnt mit einem Volk von Kleinviehzüchtern, das sich dank einer hohen Geburtenrate schnell ausgebreitet hatte. Die einheimischen Völker oder das Volk hatte Angst vor Überfremdung. Wenn Sie mit mir zu 2. Mose 1 gehen, um das ganz kurz zu skizzieren, wendet sich das Blatt in 2. Mose 1. Es kommt nämlich ein neuer König auf, ein neuer Pharao, der den Josef nicht kannte, wie das in Kapitel 1, Vers 8 steht. Und dieser neue König entwarf eine neue Strategie für seine Regierung und sagte in Vers 10, 2. Mose 1, Vers 10, wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Und in Vers 14 steht, dass die Ägypter das Volk Israel das Leben bitter machten, lesen Sie das mit mir, das Leben bitter machten mit harter Zwangsarbeit. Also es wurden kluge Maßnahmen ergriffen, die zweierlei bezweckten. Das Wachstum des Volkes sollte gestoppt werden. Das zweite, das Volk sollte für die eigenen Zwecke nutzbar gemacht werden. So wurden sie durch Lasten gedrückt. Eine düstere Zeit brach an, und das waren nicht einige Tage, das waren Jahre und Jahrzehnte. Und in Kapitel 2, Vers 23 steht dann, viele Tage danach starb der König von Ägypten, und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Geschrei über die Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen, und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels, und Gott nahm sich ihrer an. Es vergingen Jahrzehnte, wo man sich fragen könnte, auf menschlicher Sicht, hatte Gott sein Volk vergessen? Und die Absicht des biblischen Textes ist es aufzuzeigen, wie sich Gottes Rettungsplan Schritt für Schritt und nicht so, wie wir es uns ausgedacht hätten, entfaltet. Er beruft dann Mose als Führer, um es aus der Knechtschaft herauszuführen. Das ist nicht mein Thema heute. Ich möchte Sie darauf hinweisen, auf Kapitel 3, Vers 16 und Vers 17. Er sagt Mose bereits am Ende von Vers 16, Kapitel 3, Vers 16, ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Ich habe es genau gesehen, das wird betont. Ich habe ganz genau gesehen, wie es euch geht. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen. Das ist die Zusage, die bereits Mose erhält. Er weigert sich ja dann, seinen Auftrag anzunehmen, oder er drückt sich hin und her mit seinen 80 Jahren und geht dann eigentlich gegen seinen Willen, könnte man fast sagen, nach Ägypten zurück. Gott treibt ihn zurück. Und wenn Sie mit mir dann Kapitel 4, Vers 22 lesen, der Gott sagt Mose bereits vorab, Entschuldigung, Kapitel 4, Vers 21, wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Also er kündigt bereits an, dass es Widerstand geben würde in diesem ganzen Auszug, in diesem Unterfangen. Was macht Mose? Er geht zurück nach Ägypten und weiht die Ältesten des Volkes in den Rettungsplan Gottes ein. Lesen wir Vers 29 bis 31. Da gingen Mose und Aaron hin und versammelten alle Ältesten der Kinder Israels, und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte. Und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes, und da glaubte das Volk. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen habe, wieder wird betont, da neigten sie sich und beteten an. Und dann könnte man meinen, jetzt ist alles gut, das Volk geht raus. Nein, so war es nicht. Ich habe Ihnen den Abschnitt vorgelesen, Kapitel 5 und Kapitel 6. Dieser Abschnitt geht eigentlich fast vergessen zwischen den wunderbaren Ereignissen am Dornbusch und nachher mit den 10 Plagen, die ich auch so gerne meiner Familie weiter erzähle. Aber was steht dazwischen? Es gibt 4 Abschnitte. Zuerst erhält Mose eine Audienz beim Pharao, eine erste Audienz. Die endet für Mose mit einem Fiasko. Er wird hinausgejagt eigentlich. Die israelitischen Aufseher machen dann nochmals einen Vorstoß. Sie gehen auch zum Pharao und versuchen auch eine Erleichterung der Lasten hinzubekommen. Das ist das Zweite. Sie bezichtigen dann Mose, dass er die Lage nur noch schlimmer macht. Und Mose geht zu Gott. Das ist dann das Dritte. Und was macht Gott? Er erneuert die Verheißung an sein Volk. Das haben wir dann am Anfang von Kapitel 6 gelesen. Ja, was passiert eigentlich? Mose erhält eine erste Audienz beim Pharao und die Reaktion ist 2 Dinge. Ich kenne Gott nicht und ich will nicht. Das sagt er, das ist eng auch miteinander verbunden. Und Mose erhält keinen positiven Bescheid, sondern im Gegenteil, der Pharao wollte nicht auf die Lastarbeiter verzichten und der erste Anlauf endet, wie man heute sagen würde, mit verschärften Auflagen. Sie mussten sich nämlich das Stroh auch noch selber suchen. Ja, und es ergab dann eine neue Last, wenn Sie mit mir nochmals Kapitel 5, Vers 14 lesen. wenn dann die Aufseher geschlagen werden, die israelitischen, und zu hören bekommen, warum habt ihr weder heute noch gestern euer Maß an Siegeln erfüllt wie zuvor? Es gab eine neue Last, die nicht mehr zu bewältigen war. Und hier hätten wir uns spätestens denken können, so, jetzt nehmen wir das Schicksal in die eigenen Hände. Widerstandsorganisation, weiß auch nicht, was alles für Möglichkeit gegeben hätte. Ja, das, auf jeden Fall gingen die Anführer nochmals hinein, sie riskierten einen nächsten Anlauf und flehten um Erleichterung, doch sie werden mit dem Ruf hinausgejagt, sie haben es gehört, ihr seid faul, faul seid ihr. Mose ist konsterniert, er ist verunsichert, ganz offensichtlich. Er war ja schon gegen seinen Willen nach Ägypten gegangen, jetzt merkt er, irgendwie läuft mir das Ganze aus dem Ruder. Und wenn Sie das Gebet, Kapitel 5, Vers 22 und 23 lesen, dann ist das wirklich ein Schrei der Verzweiflung, so wie er es auch noch später manchmal während der Wüstenreise gegenüber dem Allmächtigen formuliert. Warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Es ist ja gar nicht so gekommen, wie du gesagt hast. Das Volk ist gar nicht errettet. Was mache ich jetzt? Ja, was macht er? Was hätten Sie als Antwort erwartet? Gott machte das ganz, das hat mich sehr getroffen, als ich das gelesen habe. Gott erneuert an diesem Punkt erneuert seine Verheißung. Lesen Sie mir nochmals Kapitel 6, Vers 6, da steht: Ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen. Ich will euch aus ihrer Knechtschaft retten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Sein Plan steht unabänderlich fest. Er offenbart sich Mose als, haben Sie darauf geachtet, in Kapitel 6, Vers 3, als der Allmächtige. Ja, das Vorgehen Gottes war keine Schikane für sein Volk, sondern, bedenken Sie mit mir diese beiden Gründe. Wir haben heute oft das Gefühl, es müsse immer alles ganz locker und störungsfrei verlaufen. Aber es gab zwei andere Gründe. Nämlich erstens, das Volk sollte hinausgeführt werden, nicht um sich selbst zu dienen, sondern um Gott zu dienen. Es geht um einen Herrschaftswechsel. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn Sie dann die weitere Geschichte lesen, Gott will sich an Pharao verherrlichen. Er will ihn erkennen lassen, das ganze Land, das wird immer wieder betont, wer er ist. Sein eigenes Volk, aber auch die Ägypter. Und das Tauziehen, das Hin und Her, das dann entbrannt, hat einen übergeordneten Sinn, nämlich Gottes Ehre. Sie sollten erkennen, wer er ist. Beim Volk, Sie haben es gelesen, tönte das wie eine leere Versprechung. Sie hatten kein Ohr mehr angesichts ihrer Missmut und dem Ärger ob der harten Arbeit. Ja, und dann folgen die Plagen, die uns so gut bekannt sind. Ich möchte Ihnen noch zwei, drei Details, die mit dem Zusammenhängen aus der weiteren Geschichte, Sie darauf hinweisen und natürlich ermutigen, diese Woche die ganze Auszugsgeschichte zu lesen. 2. Mose 1 bis 15. Gehen Sie mir noch ins 13. Kapitel. Nur noch ein Vers. Nachdem dann die Rettung, die spektakuläre Rettung passiert ist, wird das Volk in einer nächtlichen Aktion befreit. Sie können aus Ägypten ausziehen, nehmen noch Gold und Silber mit von ihren Nachbarn. Und dann steht, so interessant, wohin führte Gott sein Volk? Ja, wohin führte er sein Volk? Es ging von Ägypten in die Wüste. Und in Kapitel 13, Vers 17 steht, es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die Nächste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde und es könnte wieder nach Ägypten zurückkehren. Gott wusste also um den Zustand des Volkes. Es würde sehr schnell sich zurückwenden. Wohin gehen? Wo genau? Genau dorthin, wo sie vorher gedient hatten. Als Josua nochmals einige Zeit später auf diese Zeit zurückblickt, ich möchte Sie gerne darauf hinweisen, Josua 24, schlagen Sie mir Josua 24 auf, blickt er auf die ganze Zeit zurück am Ende seines Lebens und sagt folgendes in Josua 24, Vers 14, in seiner ja, seiner letzten Rede, die uns hier überliefert ist in Gottes Wort, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit, und dann kommt's, tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient hatten, und dient dem Herrn. Was sagt Josua dort? Eigentlich waren die Götter immer dabei. Sie waren bei Abraham dabei, als er auszog. Sie waren in Ägypten dabei. Und sie waren dort dabei, als er das Land verteilt hatte. Die waren immer dabei, offenbar, diese Götzen. Das Volk hatte sich nie gänzlich von ihnen befreit. Und kein Wunder ruft der Prophet Hosea 700 Jahre später aus: Ich bin der Herr, dein Gott, vom Land Ägypten her, und außer mir kennst du keinen Gott, und es gibt keinen Retter als mich allein. Das ist Hosea 13, Vers 4. Ja, kehren wir kurz noch zum Volk Israel in der Wüste zurück. Ich frage sie, lief alles wie am Schnürchen nachher, nachdem sie ausgezogen waren? Nein, überhaupt nicht. Es gab zig Widerstände und zig Situationen, wo es wieder solche Engstellen gab, wie wir heute Morgen gesehen haben in 2. Mose 5. Das Volk begann bei jedem Widerstand aufzubegehren. Und Nehemia sprach im Rückblick, Sie entschuldigen, nein, ich entschuldige mich nicht. Lesen Sie mit mir noch Nehemia 9, 17. Rückblick von Nehemia, 1000 Jahre später, auf diese Zeit. Nehemia Kapitel 9, Vers 17 sagt er vom Volk Israel rückblickend 1000 Jahre später auf die Wüstenreise: Das Volk, weil sie weigerten sich zu hören, Nehemia 9, Vers 17, und sie dachten nicht an deine Wunder, die du an ihnen getan hattest, sondern wurden halsstarrig und gaben sich selbst ein Oberhaupt, um in ihrer Widerspenstigkeit in die Knechtschaft zurückzukehren. Aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte, und du hast sie nicht verlassen. Es war so etwas da, wie wir würden heute sagen, ein Rückkehrreflex. Sie wollten in die Knechtschaft zurückkehren, auch Stephanus sagt das im Neuen Testament. Und wissen Sie, was ich erstaunlich finde? In der heißen Wüstensonne war die Erinnerung an den harten Frondienst in Ägypten sehr schnell verblasst. In Erinnerung blieb einzig das leckere Abendessen, kann man nachlesen, 4. Mose 11, mit Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Das war so die Erinnerung, die so mit einiger Distanz in der Wüstensonne so zurückblieb. Ja, ich habe es jetzt mit einigem Tempo durch diese Geschichte geführt, mit Fokus auf diesen Abschnitt zwischen dem Dornbusch und den Plagen. Was lernen wir aus der Geschichte Israels für ein Hauptübel unserer Zeit, den Perfektionismus? Wenn Sie sagen, das ist überhaupt nicht mein Thema, dann kann ich Sie beruhigen, dieses Thema befreit werden aus der Knechtschaft Ägyptens kann man gut auch auf andere Themen anwenden. Manche haben weniger mit den eigenen Erwartungen als vielmehr mit den Erwartungen anderer zu kämpfen. Das nennt die Bibel Menschenfurcht. Wieder andere neigen dazu, andere durch die eigenen Erwartungen unter Druck zu setzen. Das nennt die Bibel Stolz. Wir gehen heute mal davon aus, von den Erwartungen an uns selbst. Zunächst ist es wichtig zu realisieren, es ist mein großes Anliegen, Ihnen das heute weiterzugeben, dass Gottes Botschaft der Erlösung für unser ganzes Leben gilt. Für alles, für alle Bereiche. Die Erlösung ist nicht nur ein Ticket, das wir bekommen für den Himmel und irgendwo in einer Schublade aufbewahren und irgendwann den Umschlag wieder im richtigen Moment zu zücken, wenn es nämlich darum geht, dann in den Himmel einzutreten. Nein, das Evangelium soll all unsere Lebensbereiche durchdringen und auch den Zwang, persönliche Erwartungen und Wünsche erfüllen zu müssen. 5 Lektionen. Erste Lektion: Ohne Christus sind wir versklavt. Wir sind Sklaven der Sünde. Wir haben in der Zweitlesung heute gehört von Paulus. Das Volk wird befreit. Warum wird das Volk befreit? Nicht um sich selbst zu dienen, sondern um ihm zu dienen. Das ist das Paradox der Freiheit. Es geht nicht, wie uns ständig eingeredet wird, um Freiheit für uns selbst. Das sei nämlich wieder Gebundenheit. sondern es geht um Gebundenheit an den, der uns gemacht hat. Es geht um die Wiederherstellung des ursprünglichen Zweckes. Wir sind für ihn geschaffen. Tricky ist dabei, dass uns, so wie der Pharao das Volk, dass wir beschäftigt werden. Wir halten uns selber beschäftigt und wir merken gar nicht, dass wir wie das Volk Israel einem anderen zudienen. Die Bibel findet dafür drastische Worte. Sie spricht auch im Neuen Testament von Knechtschaft der Sünde oder von Versklavung und Todesfurcht. Wenn wir jetzt das auf den Perfektionismus anwenden, auf unsere eigenen Erwartungen, so glaube ich, dass diese selbst auferlegten Lasten viel Zeit und Substanz rauben. Perfektionisten verwenden so viel Energie für kleine Teilbereiche ihres Lebens, dass sie nur für eine sehr begrenzte Zone ausreicht, ihre eigene Kraft. Es ist bildlich gesprochen Pharao-Dienst, ein Bauern an seinen Vorratsstätten. Und was an der Substanz verloren geht, ist dann eben genau, was uns dann fehlt, für Gott und dem Nächsten zu dienen. Deshalb lautet der erste Schritt zur Befreiung von den eigenen Erwartungen, dass ich anerkennen kenne, dass ich an eigene Ansprüche versklavt bin. Perfektionismus ist sündige Ich-Fixierung. Das ist die erste Lektion. Perfektionismus ist sündige Ich-Fixierung. Zweite Lektion. Die Frage ist, wenn ich das erkannt habe, wohin wende ich mich? Wende ich mich an den Retter oder flüchte ich in die nächste Ablenkung? Israels Seufzen gelangte an die richtige und einzige Adresse für nachhaltige Hilfe. Gottes Zusage, ich habe genau Acht gegeben, das wird sehr oft wiederholt in diesen Kapiteln, gilt auch für uns. Er hat Acht gegeben auf selbst unwichtig scheinende Dinge wie meinen Perfektionismus. Nicht wegen mir, sondern wegen ihm. Es geht ihm darum, dass ich wiederhergestellt werde für den ursprünglichen Zweck, nämlich ihm zu dienen. Und für Perfektionisten, und ich weiß, von was ich rede, für Perfektionisten gibt es jede Menge von Ersatz- und Zerstreuungsangeboten. Wenn es nicht mehr der Wagen ist, dann ist es sehr schnell was anderes, wo ich diese Neigung, mich an eigene Ansprüche zu versklaven, weiter ausleben kann. Eine Batterie von neuen Objekten wartet nur darauf, die eigenen Erwartungen auszuleben und kurzfristige Befriedigung darin zu finden. Zweite Lektion ist Frage, wende ich mich an den Retter oder flüchte ich in die nächste Ablenkung? Dritte Lektion ist die Frage, möchte ich Lasterleichterung oder möchte ich Herrschaftswechsel? Perfektionisten neigen dazu, dass sie sich mit einer Lösung, wie man so schön sagt, erster Ordnung zufrieden geben. Manche gehen zum Therapeuten und erhalten das Rezept verschrieben. Du hast bis jetzt 100 Ziegelsteine pro Tag gebrannt. Reduziere doch bitte die Last von 100 auf 80 Ziegelsteine und du wirst glücklich werden. Doch was war der Anspruch von Moses damals? Das Volk sollte aus Ägypten ausziehen und Gott dienen. Es sollte nicht weniger Ziegelsteine brennen. Mose wurde auch nicht beauftragt, eine Salbe für die Striemen von den Peitschenhieben der Aufseher herzustellen oder Lederhandschuhe, damit sie die Lasten besten ziehen konnten. Er musste auch keine Selbsthilfegruppe gründen oder eine Widerstandsorganisation auf die Beine stellen. Nein, das Ziel war die Befreiung von der Herrschaft des Pharaos. Und was ich so genial finde, ist, dass eben dieser Herrschaftswechsel mit einer Freiheit, mit einer Gebundenheit an Christus dermaßen eng wird, dass Paulus in Römer 6 sagt, wir sind mit ihm gestorben, begraben und wieder auferstanden. Und ich glaube, es war Francis Schaeffer, der mir die Lektion gelehrt hat und gesagt hat, stellen Sie sich mal einen vor, der ist gestorben, begraben worden, wieder auferstanden und geht in sein gewohntes Umfeld zurück. Er wird einen anderen Blick für die Dinge haben. Eine Leitfrage für einen gestorbenen und wieder auferstandenen Perfektionisten würde lauten, wie würde jemand, der aus dem Tod ins Leben zurückgekommen ist, den eigenen Anspruch und die Wichtigkeit des eigenen Vorhabens wohl bewerten? Ich glaube, wir kommen zu anderen Ergebnissen. Erste Lektion ist zu erkennen, Perfektionismus ist sündige Ich-Fixierung. Zweite Lektion ist, wir haben jede Menge Ersatzangebote und es gibt nur eine Adresse, wo wir mit all unseren Lasten hingehen können. Dritte Lektion ist, es geht nicht darum, Lasten zu reduzieren, wie uns oftmals gewisse Angebote suggerieren möchten, sondern es geht um einen Herrschaftswechsel. ein Toter, der ins Leben zurückgekommen ist. Und die vierte Lektion ist, es geht in die Wüste. Weil Perfektionisten hohe Ansprüche haben in dem, was sie hinter sich lassen müssen, ergeht permanent eine leise, entmutigende Stimme an sie, die sagt, du schaffst das nicht. Und ja, eigentlich stimmt das. Aus eigener Kraft schaffen wir keinen Tag, keinen halben Tag und manchmal keine Stunde. Das weiß ich von mir selber. Die alten Programmierungen sind mit den Herrschaftswechseln nicht einfach alle gelöscht worden. Und damit ringen wir. Damit rang auch Paulus. Leider führen wir im Bild gesprochen viele unserer Götzen noch mit uns. Ja, und da gibt es noch ein zweites. Wir sind noch nicht im gelobten Land angekommen. Manche falsche Versprechung oder auch falsche Erwartung ergeht, denke ich gerade bei Perfektionisten, dass sie so einen Zustand herstellen wollen, der gar noch nicht da ist. Wir sind noch nicht im gelobten Land. Wohin geht es denn? Es geht in die Wüstensonne. Aus der Knechtschaft Ägyptens in die Wüstensonne. Oder in die Wüste. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ägypten und der Wüste? Es war beides unangenehm. Aber es gab zwei große Unterschiede. Erstens versprach Gott, sein Volk zu tragen. Oder er hat es gesagt in 2. Mose 19. Ich habe euch getragen. Und das Zweite, was er sagte in 5. Mose 8, er sagte, ich habe euch gedemütigt während der Wüstenreise, aber eure Schuhe sind nicht zerfallen. Ich habe euch versorgt. Er trägt und er versorgt. Und das ist eine wunderbare Lektion für mich selber, für mein eigenes Leben. Und ich hoffe auch für Sie, dass Sie das mittragen in die Woche, dass er versorgt und trägt. Mein Sohn hat mir letztens gesagt, weißt du, Papa, wenn ich bete, dann nützt das nichts. Und ich bin dann der Frage nachgegangen. Sie hat mich sehr getroffen. Und die Vorstellung ist ja manchmal da, ich bete und nachher ist alles störungsfrei nachher. Nein, Gott möchte uns in der Abhängigkeit zu ihm halten, dass wir immer wieder an diese Adresse gehen. Und ich habe dann meinem Sohn gesagt, ich gehe zum Teil stündlich zu ihm, mit leeren Händen. Francis Schaeffer sagt, wir strecken unsere leeren Hände aus, zu dem Gott, von dem wir Kraft bekommen. Weil wir sind noch nicht im erlösten Land. Wir sind noch mit unseren Programmen in uns. Aber wir sind in der Wüste, wir sind nicht mehr in Ägypten. Und es ist nicht mehr so, dass wir Lasten haben, die uns auferlegt werden, die wir gar nicht erreichen können. Aber es ist herausfordernd. Ja, Perfektionisten, wir sind noch nicht im gelobten Land, wir sind in der Wüste. Heute, morgen und bis er zurückkommt. Und die letzte Lektion ist der Rückkehrreflex. Der wird uns durch die ganze Wüstenreise begleiten. So wie sich das Volk bei jedem Test nach Ägypten zurücksehnte, ja, vielleicht Zähnen ist übertrieben gesagt, aber immer irgendwo sich zurückerinnerte, so kommen auch den Perfektionisten oft Rückkehrreflexe auf. Der Grund ist derselbe wie bei Israel, nämlich unsere eigene Widerspenstigkeit. Die müssen wir adressieren, da sind wir wieder bei Schritt 1. Nur bei Christus finden wir Befreiung. Er ist unsere Rettung. Unsere eigene Widerspenstigkeit stellt uns da oft ein Bein und wir fallen um und er hilft uns wieder auf. Ich will, hat Gott gesagt, es ist sein starker Arm. Er führt uns aus Ägypten heraus. Ich möchte Ihnen die Botschaft sagen, wenn Sie Christus noch nicht angenommen haben, bete ich, dass der Heilige Geist Sie anrührt und Sie bekehrt, dass Sie aus den Lasten herauskommen. Und wenn Sie bereits unterwegs sind und im Moment einen Rückkehrreflex haben, dass Sie wieder ausgerichtet werden auf dort, wo die einzige wahre Rettung herkommt. Ja, darum lautet wohl das Gebet des befreiten Perfektionisten, Herr, schenke mir die Kraft und den Willen, meinem inneren Drang zurückzukehren, in diese alten Dinge nicht nachzugeben. Ich möchte Sie ermutigen, diese Auszugsgeschichte nachzulesen und fasse zusammen. Perfektionismus ist sündige Ich-Fixierung, die uns Energie für Gott und unsere Nächsten raubt. Unser Erlöser ist die einzige Adresse zur Befreiung und das, bis wir durch die Wüstenreise am Ziel sind. Amen.